Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gidi Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin.
Moin. Da geht die.
Ja. Ja. Na, du Hochstapler.
Oh. Oh, na, du Hochstapler. Mir fällt kein gutes alternatives Wort zu Hochstapler ein. Gibt es denn überhaupt noch ein anderes?
Imposter selbst, was ich nenne.
Wie gut, dass wir.
Betrügerin.
Bist du jetzt du Betrüger geworden?
Oh, das wäre das. Oh. Das hätte mehr wehgetan.
Ich glaube, ja. Betrüger und Hochstapler. Hochstapler klingt für mich ja irgendwie lustig.
Tatsächlich?
Ja, als wäre das so spielerisch. Ne? Als wäre es so ein Game geben. Betrüger ist ja einfach nur. Da bin ich sofort ein böser Mensch mit. Hochstapler ist irgendwie noch entschuldbar.
Okay, du hast gerade schon gesagt, du verbindest ein Spiel damit. Machen wir direkt.
Na, willst du spielen?
Nice. Hätte ich ja wissen müssen, dass du natürlich ein Spiel dabei hast.
Aha. Ich gebe dir eine Münze. Es geht ums Hochstapler-Phänomen. Imposter-Syndrom. Wir werfen jetzt gleich Münze. Mal gucken, wie gut unsere Skills sind beim Wiederauffangen. Und wenn du Kopf auf der Oberseite liegen hast, das heißt, du wirfst hoch, du machst dann auf die Rückseite deiner Hand. Naja, es kann ja auch sein, dass du glaubst, du darfst es in der Luft fangen und dann so zeigen. Das wäre cheaten.
Okay.
Also Rückseite der Hand, dass das oben liegt, zählt dann. Dementsprechend bei Kopf sagst du, ich weiß genau, was ich tue. Und bei dem Gestrüpp sagst du, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Und zwar tatsächlich bezogen auf, wenn du das letzte Mal das Gefühl hattest, uiuiui, da bin ich Hochstapler. Oder eben im beruflichen oder auch privaten, das darfst du dir raussuchen. Das Gefühl hast du, da weiß ich sehr wohl was und da weiß ich gar nichts, obwohl du tatsächlich Kompetenz darin hast. Das ist wichtig. Ne? Du hast Leistung, Kompetenz, Erfahrung, Erfolg. Und trotzdem hast du das Gefühl, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue.
Eine Frage. Ja? Werfen wir denn zeitgleich? Oder?
Nacheinander.
Ach, okay.
Soll ich zuerst?
Oder? Ja.
Ja,
ja, finde ich gut.
Oh, machst du das mit dem Daumen?
I'm gonna try.
Okay, ich versuche. Du auch. Jetzt habe ich Angst.
Ach, super.
Ich habe gestrüpp. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Das passiert mir ganz häufig dann. Ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen. Das passiert mir ganz häufig dann, wenn ich zu Symposien, zu Fachgesprächen, zu Impulsen eingeladen werde oder auch Unternehmerinnen-Stammtisch, ganz schlimm. Wenn da Menschen sind, die entweder einen Titel haben, eine Professorin oder ähnliches, auf Fachgebieten sich praktisch bewiesen haben und ich eingeladen werde, natürlich aufgrund meiner Expertise, aufgrund meiner Perspektive, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue.
Ha, das finde ich schon echt spannend. Ich versuche sehr gerade nicht 8 Fragen zu stellen, weil wir ja eine ganze Folge noch vor uns haben, aber ja, finde ich spannend und hätte ich nicht vermutet.
Interesting. Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Mal gucken, ob ich das so hinkriege. Wie...
Oh, wow. Okay.
Gestrüpp. Gestrüpp ist es, nicht die Königin. Und gestrüpp war nochmal?
Du hast keine Ahnung, was du da gerade stößt.
Nochmal wieder tun. Okay. Ich bin, wie du weißt, aber vielleicht alle, die uns zusehen oder zuhören, nicht, musikalisch ziemlich gut ausgebildet. Ziemlich sehr, sehr, sehr lange.
Er kann wirklich singen.
Danke. Genau, Gesang und Klavier. Schon als kleines Kind. Und trotzdem passiert mir das ganz oft, dass ich zum Karaoke eingeladen werde. Und ich sitze wirklich jedes Mal in dieser Karaoke-Bar und hoffe sehr, dass mich niemand fragt, ob ich auf die Bühne gehe.
Oh.
Und die Gedanken, die ich dabei habe, finde ich super unpassend, aber irgendwie spannend. Da geht sowas ab wie, das können die ja eh alle viel, viel besser, das sind bestimmt alles BerufsmusikerInnen. Oh nee, und wenn ich auf die Bühne hochgehe, dann verkacke ich das hier.
Oh wow.
Ja, strange.
Gehst du mit mir in eine Karaoke-Bar?
Das hätte ich jetzt kommen sehen müssen. Ich gehe gern mit dir in eine Karaoke. Muss ich dann singen?
Ja. Yeah.
Mm. Okay, ja, da reden wir nach der Folge noch mal drüber.
Das macht mir echt ein bisschen Sorge hier. Ne?
Ja, geht doch.
Ich kann das. Ist schon wieder gestrüppt? Okay, Dinge, die ich nicht kann.
I'm seeing the pattern.
Ich mag das eigentlich ganz gerne so, ehrlicherweise.
Okay.
Ist trotzdem kein Fake, ne? Die Münze ist echt. Wo ich keine Ahnung habe, was ich hier tue. Themen, wo ich sogar Fachartikel so geschrieben habe, wo ich Bücher, also Kapitel von Büchern oder auch meine Abschlussarbeiten damals.
Mhm.
Oder auch wenn ich in der Lehre bin. Also ich habe ja genauso wie du Lehraufträge.
Mhm.
Und wenn ich dann zu meinen beispielsweise veröffentlichten Artikeln gefragt werde und da antworten soll, ich habe immer das Gefühl, ich habe noch nie was von dem Thema gehört, kann nicht drauf antworten.
Schräg, oder?
Ich not the right person for this.
Schräg. Ich habe zwar drüber geschrieben, aber... Oh, ich kann es kaum abwarten, die ganzen Fragen jetzt noch durchzugehen. Hey, nee. Okay, dann mache ich ja noch einmal.
Ja. Ich hätte gerne mal eine Queen bei dir. Komm, mach mal. Hast du jetzt gecheatet? Nein, das ist schon wieder gestrippt.
Es ist gestrippt und ich weiß nicht, ob das gecheatet ist. Es war nicht besonders geschickt, aber ob es gecheatet war. Gestrippt, das heißt, wir haben jetzt ausschließlich, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache.
Ja.
Aber ich teile das jetzt trotzdem gerne, weil wenn ich ehrlich bin, finde ich es ein bisschen lustig.
Ja.
Eines der Dinge, die ich auch kann, weil ich darin ausgebildet bin, ist Autofahren.
Okay.
Ja, so. Und ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, fahre ich nicht mal so schlecht Auto. Und sobald jemand mit mir im Auto sitzt, und das ist zwischen uns ja auch schon ein paar Mal passiert, du kennst ja mein Auto, sobald jemand mit mir im Auto sitzt, sitze ich hinter dem Steuer und denke, boah, nee, die können das viel besser, die werten jetzt alles, was ich tue, ich kann auf gar keinen Fall mit dieser Person jetzt Auto fahren.
Ist das, warum ich immer dein Auto fahre?
Ja. Ich glaube, das ist, wenn ich ehrlich bin, der Grund, warum du das erste Mal mit meinem Auto gefahren bist, weil ich wahrscheinlich nicht getraut habe, in dem Moment dir zu sagen, ich trau mich eh nicht, mit dir Auto zu fahren. Das habe ich aber im Übrigen nicht nur mit dir, mit ganz vielen. Inzwischen, wo wir jetzt ein paar Autofahrten hinter uns haben, bin ich einfach bei dir gerne Beifahrer. Du fährst einfach gut, macht Spaß mit dir.
Da habe ich auch wirklich keinen Imposter.
Das stimmt ja auch wieder. Was heißt, das stimmt? Da muss man ja auch vorsichtig sein. Also vielleicht sehe ich es einfach nur nicht. Aber das ist jetzt nicht mehr dein Grund. Ich glaube, ich würde mich jetzt auch mit dir trauen. Aber es ist auf jeden Fall bei ganz vielen anderen Menschen. Auf jeden Fall.
So. Interesting.
Ja.
Ich würde jetzt gerne noch eine Queen von dir hören.
Eine Queen. Ich weiß, was ich tue.
Mhm.
Okay. Ich bin vom allerersten Berufsbild. Und ich habe einige, wie andere Menschen, die ich auch kenne, Krankenpfleger.
Ja.
Und die Ausbildung geht so weit zurück. Aber dennoch, was ich gut kann und wie bei der Satz, wo ich weiß, was ich tue, ist, wenn es darum geht, Menschen zu zeigen und das Gefühl zu geben, dass ich bei ihnen bin, dass ich zuhöre, dass sie mir nicht egal sind, dass sie mein Mitgefühl, meine Empathie haben. Und das ist was ich durch diese Ausbildung kann. Das ist nicht nur ein Gefühl, so dieses Gefühl von, das mache ich gut, sondern das habe ich gelernt. So, das kann ich. Ja.
Und wie schön. Das mag ich.
Ja, ich mag das Beispiel auch, ja.
Und das stimmt.
Oh, danke. Ich würde auch sehr gerne, können wir noch die Zeit nehmen und von dir ein, ich weiß, was ich
eine
tue.
Eine Queen, ganz ungern. Was ich tatsächlich kann und Vielleicht klingt das ein bisschen merkwürdig. Allerdings kann ich Konzepte auseinandernehmen und sie besser machen. Das heißt, methodisch-didaktische Konzepte, Herangehensweisen, spielerische Ansätze und ja, Zugänge für Menschen. Das kann ich wirklich gut. Das heißt, übersetzt, ich kann andere kritisieren.
Ja.
Das kann ich tatsächlich sehr gut. Und im Prinzip Ask Me Anything im Bereich Diversity, da bin ich am längsten zu Hause, seit 2003. Mhm. Und da habe ich schon das Gefühl, selbst wenn ich die Perspektive selber nicht habe, habe ich entweder mich schon ganz viel damit auseinandergesetzt in der Theorie oder eben auch mit Perspektiven von Menschen, die diese tatsächlich in sich tragen. Und da habe ich witzigerweise das Gefühl, das Feld ist so groß, dass selbst über 20 Jahre nicht ausreichen, um alles zu wissen. Und deswegen habe ich keinen Imposter, weil es okay ist, nicht alles zu wissen.
Oh, wow, okay. I like that sentence. Es ist okay, nicht alles zu wissen. Und ja, vielleicht auch okay, wenn man eine gute Idee hat, das noch on top zu bringen. Also ich meine, du hast ja so netterweise gerade bestätigt, dass ich Empathie kann. Ich weiß,
bin nicht nett. Du kannst es wirklich.
Danke. Ich finde, du kannst auch Konzepte aufbrechen. Das habe ich ja selber schon erlebt. Und bestätigt. Ja.
Cool. Plus eins. Wir lügen nicht.
Stimmt. Ja, gespielt.
Gespielt. Darf die Münze weg?
Die Münze darf weg. Dann würde ich dir ganz gerne jetzt mal eine Frage stellen. Nach dem Spiel.
Yes, los geht das.
Leiten wir doch mal in das große Thema ein. Es geht in dieser Folge um Imposter-Syndrom. Und meine Frage ist, was hat Imposter-Syndrom mit deinem Beruf zu tun, mit deinem Job?
Okay, und deine Frage, was es mit meinem Job zu tun hat? Ich würde fast sagen, mit unserem Job, wir haben ja relativ ähnliche Jobs. Wir haben gute Überschneidungen, sagen wir so.
Yes.
Es hat einerseits mit, da kann ich anknüpfen, Lehre, ne? Weil in der Lehre, ich spreche mit Studierenden darüber, weil ich selber auch während des Studiums, ich bin Bildungsaufsteigerin, ganz häufig das Gefühl hatte, alle sprechen diese Sprache, alle kennen die Regeln an der Uni, nur ich nicht. Und selbst wenn ich die guten Noten hatte, hatte ich immer das Gefühl, ich kann nichts davon, ich fake. Und da spreche ich ganz viel mit meinen Studierenden, also die meine Seminare besuchen, darüber, dass es denen nicht so geht. Und sie da gütiger mit sich selbst sind. Das zum einen aus diesem Berufsfeld, das wir ja wirklich beide teilen. Ein anderes Berufsfeld, das wir auch teilen im Diversity-Kontext, ist mit marginalisierten Gruppen, die das relativ an dem Verhältnis sehr viel häufiger haben. Also insgesamt sind ja 70% der Menschen laut Studien, betroffen. Mindestens mehrmals, also nicht nur einmalig, sondern mehrmals. Ich glaube, mehr als 3 oder 4 Mal wurde da abgezählt, dass sie das Gefühl haben, nicht geeignet zu sein, obwohl sie ja Erfolge haben. Und das sind natürlich auch Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ne? Also sowohl im Diversity-Kontext mit marginalisierten Gruppen, wo es eben häufiger auftritt. Ist übrigens unabhängig von Geschlecht oder Altersstrukturen, aber ganz häufig Migrationsgeschichte, die da einhergeht und auch soziale Herkunft. Das ist ja das, was ich gerade schon beschrieben habe als Bildungsaufsteigerin. Das ist ein Faktor. Und zusätzlich Coaches, Trainerinnen, Beraterinnen, die ganz häufig um Rat gefragt werden, angenommen wird, dass die Lösungen haben, die auch ganz gerne gefallen wollen. Das ist eher so dein Thema. I'm not here to be liked.
Yes. Oh, ja.
Da kommen wir noch drauf. Ne?
Ja, freue ich mich schon drauf, einen von dir oft wiederholten Satz.
Ja. Und wenn wir so häufig um Rat gebeten werden und auch zwischen ganz vielen anderen kompetenten Menschen sind, dann vergleichen wir uns ganz gerne mal, und zwar nicht mit uns selbst, sondern mit anderen Menschen, und ordnen uns da niedriger in der Qualifikation ein, als wir das tatsächlich sind. Das heißt, alleine mit unserem Berufsfeld geht das schon einher, dass wir uns häufig nicht ganz so kompetent fühlen, obwohl wir es ja sind.
Und in diese Rolle die Kompetenz gesucht wird, ja. So explizit.
Mhm.
Ah, okay. Wow, da war so viel drin, was ich gerade, also zum einen, dass es in der tatsächlich eine Verbindung zwischen marginalisierten Gruppen und Imposter-Syndrom gibt, wenn es widerspiegelt, hast du gerade gesagt. Aber auch irgendwie diese, und das fühle ich gerade, ja, so dieses Paradoxe, so ich bin super gut ausgebildet in diesem Bereich. Ich habe lange irgendwie auf diese Tätigkeit hingearbeitet. Die Expertise wird in mir gesehen. Ich habe vielleicht ein Buch dazu geschrieben oder. Und trotzdem stehe ich da in diesem Moment. Und all das befreit mich nicht von diesem Gefühl, ja, nicht genug zu sein.
Mhm.
Und das sogar in Studien verankert.
Mhm.
Glaubst du oder fallen dir Beispiele dazu ein? Hilft da Lob und Anerkennung?
Nein. Also bei mir persönlich zumindest nicht.
Okay.
Ich kann mit Kritik voll gut umgehen. Ich suche dann auch ganz lange nach Verbesserungsmöglichkeiten. Und ich meine es nicht so, dass ich das jetzt irgendwie auf meinen Selbstwert übertrage.
Mhm.
Tatsächlich, ich nehme Kritik, also negative Kritik, gibt ja auch positive Kritik, nehme ich auf und versuche einfach, mich zu verbessern oder das zu verbessern, was kritisiert wurde.
Mhm.
Während ich bei Lob ganz häufig denke, oh, das war Glück oder Zufall oder das war jetzt etwas, was aus Versehen passiert ist oder oh, da habe ich mich jetzt extra dolle angestrengt. Ist ja kein Wunder, dass ich da Lob bekomme, und bezieht es ganz, ganz selten auf mein Können, mein Wissen, das, was ich tatsächlich mitbringe, Talentfähigkeiten. Und das ist auch egal, wie häufig man mir das sagt, ehrlicherweise.
Okay.
Vielleicht nicht ganz egal. Also ich mag trotzdem Anerkennung und Lob kriegen. Ich höre das schon auch mal, je nachdem kontextabhängig, ganz gerne.
Mhm.
Aber es hilft jetzt nicht so wirklich gegen mein Impostergefühl, ne? Dass ich da tatsächlich das Gefühl habe, puh, jetzt werde ich aber auffliegen. Und es geht ganz vielen Menschen so in meinem Umfeld, auch im beruflichen Kontext, mhm. Auch in den Coachings beispielsweise ist es immer wieder Thema. Und meistens von hochqualifizierten Menschen. Ich hatte schon ganze Räume von Menschen, die DoktorandInnen beispielsweise waren, die alle gesagt haben, ja, irgendwann fliege ich auf, irgendwann ertappt mich jemand. Das ist die Dissertation. Das heißt, ein Plagiat oder was? Nein. Was ist es denn dann? Und wie kann das sein, dass ein ganzer Raum mit Menschen, die hochkompetent sind in ihren Fachgebieten, dieses Gefühl haben? Und das finde ich sehr spannend. Also da hätte Lob und Anerkennung auch nicht viel gemacht. Eventuell in Bezug auf Selbstwerte wahrscheinlich schon, Wertschätzung generell, aber nicht so sehr mit diesem Gefühl von, eigentlich kann ich gar nichts und ich werde nur noch nicht ertappt.
Ach, das finde ich ganz spannend, vor allem den Hinweis auf gerade bei Menschen, die, und wenn wir sagen hochqualifiziert, meine ich jetzt sicherlich nicht nur formelle Bildungswege, aber einfach Menschen, die ja viel Wissen, viel Übung, viel Erfahrung darin haben, wo man ja irgendwie denken könnte, umso mehr Lob, umso besser fühle ich mich in dieser Rolle, umso weniger Selbstzweifel habe ich.
Das ist ja ganz häufig auch, dass die Menschen extrem reflektiert sind. Also auch wir in unseren Arbeitsrollen, wir haben unglaublich viele Reflexionsschleifen immer wieder, sowohl, dass wir Feedback erhalten und das reflektieren, aber wir sind ja auch von Haus aus sehr kritisch mit uns selbst. Wir müssen Quellen hinterfragen und überprüfen. Wir müssen da ganz viele Dinge beachten. Von uns werden ja schon viele Fähigkeiten eigentlich gefordert. Das ist hochkomplex. Und sich da ständig selbst zu hinterfragen, plus Feedback von außen einzuholen, plus sich nochmal zu vergleichen mit anderen, das sind ganz, ganz viele Reflexionsschleifen. Und wenn ich dann immer wieder an den Punkt komme, ne, dass ich da vielleicht doch irgendwo einen Zweifel habe oder Sorge habe, aufzufliegen, das kann schon auch ein bisschen existenzielle Krisen auslösen.
Ja. Oh, da denke ich jetzt lieber nicht zu lange drüber nach. Ah ja, okay, aber leuchtet ein. Also ich glaube, bei mir hatte ich ganz lange so diese Idee von, oder diese Figur im Kopf, ich weiß gar nicht, ob es eine Figur von einer Professor war, aber so meine Idee war immer, umso länger ich in diese Unis bleibe und umso mehr ich lerne, umso firmer und sicherer bin ich, wenn ich hier rauskomme und in the field bin.
Okay.
Ja, und ich war lange in Universitäten und zwei Berufsausbildungen, also so ganz viel formale Bildung irgendwie. Ja, also in meinen Imposter-Momenten rettet mich das nicht.
Hast du da so einen Perfektionismus?
Oh, das ist so ein Wort, das macht so ein Fett bei mir auf. Ne? Boah. Perfektionismus habe ich auf jeden Fall.
Erzähl mal.
Also das ist, kann ich das so sagen? Ich glaube, fast in allem, was ich tue, spielt das eine Rolle. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, fast in allem Beruflichen, und damit meine ich jetzt nicht nur Diversity Training, sondern auch Musik oder Lehre oder also irgendwas, was ich jetzt irgendwie so eher im beruflichen Bereich jetzt vor, über das Private konnten wir vielleicht in andere Folge dann sprechen. Es ist immer so, dass ich mit mir da, also ich fordere von mir sehr, sehr viel und nicht nur gute Qualität. Das ist schon außerordentlich.
Mhm. Also ich, dann, das heißt, wenn du so eine Prozentzahl nennen würdest,
wie? Ja, 100 ist das Minimum, ne? So, ja,
oh, okay.
Definitiv. Ich bin da schon. Und das klingt für dich, es ist so komisch, das auszusprechen, weil ich immer so das Gefühl habe, ja, ist klar, man hast halt hohe Ansprüche oder irgendwie so. Aber es bei mir ist das nimmt schon, also geht schon in Richtung ungesunde Tendenzen auch. Ich merke, ich leide da auch drunter, das verlangsamt ganz oft Prozesse, die viel, viel schneller gehen könnten, würde ich einfach mal loslassen. Mhm. Und damit meine ich nicht akzeptieren, dass ich irgendwie einen schlechten Job mache, ja, sondern einfach irgendwie loslassen. Und ja, ich habe auch so meine Vermutung, wo das so herkommt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so die Frage ist, aber ein ganz großes Thema, klar.
Oh, du kannst jede Frage beantworten, die du dir selber stellst.
Mhm. Also ich meine, darüber haben wir privat sehr oft gesprochen. Ja, ich finde es schon einen ganz interessanten Kontext groß geworden. Ich bin Militärkind, bin auf Militärkasernen groß geworden. Das ist so wirklich eine ganz andere Art vielleicht des Großwerdens. Oder der Kindheit. Und ich hatte einen Vater, der Berufssoldat ist und der sehr auf Leistung war. Also es war einfach so ganz, die Erwartung war schon sehr, sehr früh klar, dass wir, und damit meine ich meinen Bruder und ich, nicht nur leisten mussten, sondern auch noch die Besten sein mussten. Und zwar in jeglicher Kontext. Schule, Sport, Musik, also als ich mich für Musik angefangen habe zu interessieren, war es nicht ausreichend, dass ich Klavier spiele, sondern dann musste schon wenigstens der beste Klavierspieler in der Schule sein, oder wenn nicht im Bundesland. Ne? Also Leistung führte mich dann, glaube ich, und weil er sehr, sehr streng war und es auch Sanktionen gab, wenn wir nicht sehr, sehr gut waren, war für mich klar, Leistung ist was ganz Normales, dass Leistung muss immer sein, aber halt es muss halt auch richtig gute Leistung sein.
Hattest du dann auch Vorbilder dementsprechend? Ist das der Grund fürs Lineal auf deinem T-Shirt?
Das ist eine sehr schöne Frage. ich glaube, das könnte so sein.
Ja.
So im Sinne von, ja, doch, das ist eine gute Frage, weil jetzt denke ich gerade drüber nach, die Lieder, die ich gehört habe, waren auch immer die Chartlieder. Also sowas ist in der Top 10. Die KünstlerInnen, die ich so gehört habe, waren die millionenfach Plattenverkäufer hatten. Ja, mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da so eine Verbindung ist.
Mhm. Da sprechen wir bestimmt nochmal in der Folge. Ich habe da schon eine Person im Kopf, die mit uns über Vorbilder sprechen kann.
Oh, sehr schön.
Da kannst du alle deine Ikonen nochmal auspacken.
Ich bin auf deine gespannt.
Oh, meine. Oh, okay. Das ist for another time. Du hast vorhin gemeint, dass es bei dir auch sehr schnell ungesund werden kann.
Mhm.
Na, sei es jetzt von Perfektionismus, aber auch diese Selbstzweifel.
Mhm.
Wann kippt das denn? Wann ist diese Selbstkritik angebracht? Auch nur kritisches Reflektieren.
Mhm.
Und wann hat es dann für dich auch diese Züge, wo du sagst, ah, das ist vielleicht doch nicht ganz so gesund für mich?
Oh, das ist eine gute Frage. Also so der Unterschied zwischen Selbstzweifel und Selbstkritik.
Mhm.
Die fühlen sich völlig anders an. Grundlegend anders. Also Selbstkritik ist für mich das Gefühl von jetzt nehme ich so auseinander, was ich gemacht habe, damit ich was lerne, damit ich besser werde, damit ich das nächste Mal Dinge anders mache. Selbstzweifel ist, wie kann ich möglichst gemein mir ein Bein stellen? Mhm. Und da ist das Lernen spielt da keine Rolle. Da ist es wirklich nur so ein Ding von, ich möchte, dass du dich jetzt schlecht fühlst.
Mhm.
So. Und das ist für mich so Selbstzweifel oder ich vielleicht eher, wenn ich es jetzt zusammenfassen kann, Kritik ist was für mich, da kann ich halt draus lernen. Das hat einen Mehrwert für mich. Und ich mochte auch deine Antwort zum Thema Lob gerade. Das fühle ich. An Kritik wachse ich sehr, sehr oft. Gibt auch schlechte Beispiele. Ja, so. Selbstzweifel hat für mich irgendwie noch, also ich habe da zumindest in meinem Verständnis noch keinen Mehrwert draus. Also außer, dass ich mich ärgere und Zeit verplempere und vielleicht ein paar Dinge zu mir selber sage, die einfach auch fehl am Platz sind, ne, die ich nicht verdient habe. Das ist der Unterschied für mich.
Das heißt, das eine ist konstruktiv und das andere ist sehr destruktiv?
Ja, fühlt sich an wie so ein innerer Saboteur oder so, ne, der halt jetzt irgendwie da. Selbstkritik ist eher, ich baue dich jetzt mal auf. Ich würde gerne ganz explizit von dir hören, wie gehst du überhaupt mit Fehlern um, beruflich und privat, entweder oder, das, was du teilen magst. Ja, was machst du mit Fehlern, Fehlverhalten, hätte ich beinahe gesagt.
Mit Fehlern, ich versuche gute Fehler zu machen.
Gute Fehler.
Das heißt für mich persönlich, dass ich Fehler nicht wiederhole.
Okay.
Das zum einen. Und zum anderen, dass ich daraus was ziehe, was lerne, wenn ich einen Fehler mache. Ich liebe Fuck-up-Lines beispielsweise.
Okay.
Die sind ganz unterschiedlich oder können unterschiedlich gestaltet sein. Manche laufen mit Alkohol ab, da wird es so ein bisschen offener für manche Menschen, vielleicht auch ein bisschen lustiger. Ich bin aber auch Fan davon, einfach, dass der Schnitzer des Monats mit Pommes, den zu küren oder ähnliches, da gibt's ganz lustige Wortspiele. Wenn Menschen sich tatsächlich drüber austauschen, was haben sie denn für Fehler gemacht, um von den Fehlern anderer auch zu lernen und auch zu teilen, was habe ich selbst davon gelernt, dass ich den Scheiß einfach mal gemacht habe. Ich selber bin ja Fan davon. Ich bitte lieber um Entschuldigung als um Erlaubnis. Das heißt, mein Umgang mit Fehler ist vielleicht auch ein bisschen ein anderer, weil ich bitte weiß, dass ich ganz viel gamifiziere und ganz vieles als Spiel betrachte. Und
ja.
Wenn ich mein Leben als Spiel betrachte, dann darf ich in diesem Spiel eben auch Fehler machen.
Oh, was ein sehr schöner Satz. Wenn ich mein Leben als Spiel betrachte, dann darf ich auch, ist folgerichtig dann auf einmal, dass Fehler gemacht werden. Ich vermute, dass das Phänomen, was du jetzt im Kontext PilotInnen quasi gesetzt hast, dass das ganz oft passiert. Begegnet dir das auch im Training, im Unternehmen mit Teams? Also ist das dann da auch ein Thema?
Ja, also überall, wo Macht eine Rolle spielt. Ha! Surprise! Überall!
Von wo nicht?
Es gibt ja keine machtfreien Räume, haben wir gelernt schon vor Kopf. Ja, ich glaube, dass es immer eine Rolle spielt. Allerdings auch immer in dieser Konstellation von Fühle ich mich untergeben, unterdrückt? Na, habe ich ein Mitspracherecht? Werde ich wirklich nach meiner Meinung befragt? Das spielt da durchaus eine Rolle.
So, jetzt sind wir so schön in Unternehmen und im Job drin. Und ich stelle mir das auch gerade so schön bildlich vor. Wenn wir uns jetzt so eine Unternehmens- oder Organisationskontext vorstellen, wo du geholt worden bist und die dich fragen würden, naja, was können wir denn als Führungskräfte, Entscheidungsträgerinnen tun, damit innerhalb unserer Organisation, unsere Teams, Imposter-Syndrom nicht stattfinden muss, dass Menschen nicht ständig das Gefühl haben, sich beweisen zu müssen.
Ui, das ist keine einfache Antwort. Da gibt es jetzt nicht die einzige Lösung oder den einen Tipp und dann ist alles puff, weg. Ich glaube, dass der erste Schritt ist, in die Selbstreflexion und in den Austausch darüber zu gehen. Ne? Habe ich dieses Gefühl häufiger? Unter welchen Umständen tritt das auf? Ist es gerechtfertigt oder nicht? Das wäre auch eine legitime Frage. Ich darf mich ja durchaus auch mal so fühlen und das ist tatsächlich so. Ne? Und darüber zu sprechen, dass ich damit gar nicht alleine bin, ne? Das ist ähnlich, wie ich vorhin beschrieben habe, dass ich das mit Studierenden mache. Dass die Menschen auch das Gefühl haben, I'm not alone here. Und dann auch ehrlicher, nicht nur, wie sich das doof anfühlt, sondern auch, dass Fehler besprochen werden, dass der Umgang damit, wie Scheitern eigentlich funktioniert. Und ich persönlich bin ein Fan von Feedforward, nicht nur Feedback. Ne? Feedback bezieht sich auf etwas, was in der Vergangenheit liegt, was ich nicht mehr ändern kann. Ich kann die Vergangenheit faktisch nicht ändern. Und Feedforward bezieht sich auf einen Tipp in der Zukunft. Und ich kann allen Menschen die Frage stellen, beispielsweise, wie schaffe ich es, in Zukunft noch empathischer zu sprechen?
Ja.
Da wüsste die fremde Person XY auf der Straße, wüsste einen Tipp für dich. Und du bist Owner der Frage und darfst selber entscheiden, welchen Tipp nehme ich und was lasse ich einfach liegen. So, und bei Feedback musst du gekannt werden. Es muss die Situation beobachtet worden sein. Ne, da sind ganz viele Faktoren und dann fühle ich mich geprüft. Ne, das, was du vorhin meintest, so werde ich da nochmal ganz anders begutachtet. Und das findet bei Feedforward nicht statt.
Verstehe. Ich bin gedanklich gerade, weil ich die Frage, glaube ich, gerade so gestellt habe mit diesem, was können Führungskräfte und Teams tun oder Entscheidungsträgerinnen, damit Menschen nicht ständig in so einem permanenten Gefühl des sich beweisen müssens befinden. Und jetzt war ich gerade, als du fertig erzählt hast, so irgendwie gedanklich bei, okay, aber manchmal ist es vielleicht auch ganz cool, wenn wir uns beweisen müssen.
Mhm.
Also so wachsen wir, so überwinden wir vielleicht auch, keine Ahnung, Ängste oder andere Worte, die mir gerade nicht einfallen.
Auch wenn ich mir Ziele setze, dann werde ich natürlich auch anhand der Zielerreichung gemessen und überprüft. Das ist völlig in Ordnung. Das hat aber dann für mich persönlich nicht viel mit Imposter zu tun, weil das ist ja ein faktischer sozusagen Beweis dafür, dass etwas geleistet wurde.
Mhm.
Das ist aber nicht der Beweis dafür, ob ich das Gefühl habe, ob ich es kann. No?
Ja.
Und diese Bewertung von, kann ich etwas oder nicht, die geht schon eher in Richtung, dieses psychologische Phänomen, das mich da vielleicht auch hindert, Dinge zu tun.
So, wir sind fast am Ende, habe ich das Gefühl. Ich habe aber noch eine Frage. Wenn du zurück auf dein jüngeres Ich blickst, was würdest du dieser Person zum Thema Imposter-Syndrom sagen?
Zum Imposter-Syndrom. Ich würde, wenn meine ich mir zuhören würde, mit so einem guten Grund hätte, mir zuzuhören, dann würde ich, glaube ich, die Frage früher platzieren, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Und wie wahr ist das? Um einfach nochmal rückzuversichern, so redest du dir hier gerade was ein? Mach mal einen Reality-Check. Ja, ich glaube, das würde ich vor allem als Tipp geben. Ich glaube, mehr würde nicht aufgenommen werden. Und du?
Fällt mir gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Hör mal auf dich. Und warum sind Meinungen von außen so viel wichtiger als die von innen? Und ich glaube, mein konkreter Ratschlag wäre, oder wenn ich jetzt aus der Zukunft so ein bisschen Geheimnisse verraten dürfte, würde ich ihm sagen, die besten Entscheidungen kamen von innen.
Das ist jetzt schwer, dann noch was hinzuzufügen, aber mir ist noch eins
Cool.
eingefallen, was ich meinem sagen würde. Das, was auf meinem T-Shirt steht. Kannst du es vorlesen?
I am enough, just as I am. Ja, für die, die uns zuhören und nicht zuschauen, wir tragen heute, finde ich, interessante T-Shirts. Auf Denis T-Shirt steht I am enough, just as I am. Und es ist ein Vielfalter
Ah.
abgebildet. Warum dem so ist? Ja.
Ich glaube, das wünschte ich meinem jüngeren Ich,
Ja.
das früher zu erkennen. Das würde ich so lange auf mein jüngeres Ich einreden, bis es das einfach glaubt.
Und ich würde dir dann wünschen, dass sie dir zuhört. Das ist ein schöner Quatsch.
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
So, Geli, wir sind an diesem Teil der Podcast-Folge angekommen, wo wir die Weisheiten für die Tasche zusammenfassen dürfen. Ich habe zwei, die ich zusammenfasse aus unserem Gespräch heute. Das erste ist, dass Imposter-Syndrom etwas ist, was unabhängig von Leistung und Qualifikation passiert, egal wie viel wir wissen, tun, gelernt haben, gut wir sind, kann es uns treffen. So würde ich Imposter-Syndrom beschreiben. Und das Zweite, was ich von dir gut zusammen gefasst fand, war, gerade in unseren Rollen als TrainerInnen, BeraterInnen, FacilitatorInnen, wird eine bestimmte Expertise erwartet und diese Druck von außen, dieser Blick auf uns, kann auch dazu führen, dass Imposter-Syndrom verstärkt wird, dass wir da tiefer reinkommen.
Ich würde zu deinem ersten noch ergänzen wollen, dass aktiv dagegen angesteuert werden kann und muss. Das geht nicht einfach so von alleine wieder weg. Und es gibt ja Strategien, wie damit umgegangen werden kann. Da haben wir auch heute drüber gesprochen.
Ja, bestimmt.
Und von der habe ich auf jeden Fall mitgenommen, wie sehr das begünstigt wird, wenn so ein Leistungsdruck schon in der Kindheit besteht. Wenn ich da sehr stark unter Druck gesetzt werde und ja, abrufen muss und vielleicht auch da schon vergleiche mit ganz vielen anderen und großen Idolen, Vorbildern. Ja, dass das begünstigt, ne?
Ja. Ich glaube, nicht nur in meinem Fall, ich war auch glücklich zu lesen in Studien, dass das vorkommen kann. Es war aber sehr, sehr lange in der Tat eine Frage, was ich mir gestellt habe.
Ich finde es auch immer wieder erstaunlich mit den marginalisierten Gruppen. Ja, das finde ich auch einfach einen krassen Effekt, was da mit reinspielt. Aber dann machen wir gleich nochmal ein neues Fass auf. Was ich auch mitnehme, ist in Führungspositionen mit Machtkomponenten oder in Organisationen generell, dass das ja kulturfördernd ist, dementsprechend damit auch umzugehen. Da steckt auch ein ganzes Stück weit psychologische Sicherheit als Konzept mit drin. Wenn ich eine sichere Umgebung habe und die gestalten kann, mitwirken kann, dass es da vielleicht auch einfacher ist, darüber zu reden, über sowohl Fehler als auch ja, über das Unwohlsein. Und vielleicht da auch gemeinsam dann ein besserer Umgang damit gefunden werden kann.
Sehr schön. Da haben wir 4 Weißreifen für die Tasche zusammengefasst. Ich und
4,5.
4,5, okay. Ja. Granted. Wir sind definitiv gespannt, was die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen noch für Weisheiten zu dem Thema uns mitgeben.
Das heißt, in die Kommentare damit.
Unbedingt.
Oder ins Postfach. Wir sind ansprechbar.
Definitiv und gespannt, ja. Ja, eine schöne Folge war das.
Danke dir für die Aufenthalt.
Ja, sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bye.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.